Guten Abend allerseits. Ich möchte Sie, möchte euch recht herzlich im Namen der Veranstalter begrüßen. Das ist die Kuba-Solidarität Heidelberg, das Nicaragua-Forum Heidelberg und das Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg. Ich möchte natürlich besonders unseren heutigen Referenten begrüßen, Harald Neuber, der den weiten Weg aus Potsdam heute hierher gemacht hat. Ja, Thema ist diesmal Lateinamerika, ist eine recht spannende Region. Man kann auch sagen, im Grunde eine der wenigen Regionen, die Anlass auch zu Hoffnung geben. In den meisten Gegenden ist es ja so, dass man viel mehr mit Krieg und Zusammenbruch und sowas konfrontiert ist. In Lateinamerika gab es ja tatsächlich in den letzten 15, 20 Jahren eher Anlass zu Hoffnung. Als nach beginnenden Ende der 90er Jahre halt gestützt auf breite Massenbewegungen zunehmend linke Kräfte an die Regierung kamen und auch begonnen haben, ihre Länder dem neoliberalen Diktat zumindest ein Stück weit zu entziehen und tatsächlich ja auch, kann man konstatieren, mittlerweile auch erhebliche fortschrittliche gesellschaftliche Veränderungen durchführen konnten. Wir haben beobachtet, wie Wirtschaftsbündnisse wie ALBA und CELAC entstanden, mit denen auch gelang dann die eigenständige Position der süd- und mittelamerikanischen Länder gegenüber dem bisher übermächtigen Nachbarn im Norden zu sterben. Kuba, das ja ganz schön in Schwierigkeiten geraten war in den 90er Jahren durch den Wegfall ihrer wichtigsten Partner in Osteuropa und die Sowjetunion, hat durchgehalten und war in vieler Hinsicht Beispiel und antreibende Kraft für diese Entwicklung und konnte dann auch im Zuge der Entwicklung ja zunehmend aus seiner Isolation, die von Washington betrieben wurde, befreit werden. Und das ist ja ganz aktuell jetzt, dass es da eine, sagen wir mal, zaghafte Entspannungspolitik von Washington gegenüber Kuba gibt. Und ich denke, das zeigt auch durchaus, wie gravierend die Umwälzungen auf dem südlichen Subkontinent sind. Aber auf der anderen Seite gibt es in allen Ländern noch offensichtlich enorme Probleme. Und natürlich, das ist auch recht deutlich, sind die USA nicht gewillt, den Entwicklungen in ihrem ehemaligen Hinterhof, die ja ganz massiv gegen ihre Interessen gerichtet sind, einfach zuzusehen. Wir hatten ja mehrere Putschversuche, Unruhen und so weiter. Und man hat doch in den meisten gesehen, dass da auch ganz offensichtlich die USA ihre Hand im Spiel hatten. Und wir dachten halt, es wäre mal klug, an so einem Abend da auch mal jetzt nicht nur einzelne Länder zu behandeln. Ich meine, klar, momentan drängt sich zum Beispiel natürlich Venezuela vor allem auf, wo die Konflikte am schärfsten sind. Es ist natürlich auch eines der wohl der wichtigsten zentralen Länder in dieser Region und auch gerade für diese Entwicklung sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube trotzdem, man muss, um das richtig alles einordnen zu können und auch zu schauen, welche Chancen haben eigentlich, dass diese Entwicklung weitergehen oder nicht gar, oder welche Risiken gibt, dass das womöglich gar irgendwann wieder zurückgedreht werden kann, muss man natürlich durchaus mal sich den Überblick über die Gesamtentwicklung schaffen. Und dafür haben wir dann Harald Neuber eingeladen. Er ist Lateinamerikanist und studierte unter anderem auch an der Universität Havanna, war eine ganze Zeit lang Auslandsredakteur der Tageszeitung Junge Welt, arbeitet heute unter anderem als Deutschland-Korrespondent der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina und ist nebenbei oder halbberuflich Berater bei einer Abgeordneten im Bundestag. Und bis er vor 2 Jahren Vater geworden ist, ist er auch regelmäßig zwischen Berlin und Lateinamerika hin und her gependelt. Und nicht zuletzt ist er auch Mitbegründer und auch halt natürlich Mitarbeiter des Lateinamerika-Nachrichtenportals amerika21.de. Da kannst du ja nachher, denke ich, noch selber ein bisschen mehr dazu zahlen. Gut, und ich übergebe damit einfach schon mal das Wort an dich.
Ja, danke. Ja, danke zunächst für die Vorstellung. Ich stehe mal auf, dann sehe ich Sie alle besser. Die Vorstellung war ja recht umfassend. Das stimmt, ich bin Journalist, ich bin Lateinamerika-Wissenschaftler, habe mich also schon früh wissenschaftlich auch mit dieser Region und ihrer Geschichte befasst und führe das eben heute weiter in meiner journalistischen Arbeit. Ein Beispiel habe ich mal, ich baue das mal hier so direkt als Werbeblock am Anfang ein, habe ich mitgebracht. Das ist ein Buch, ein Projekt, das mich letztes Jahr relativ lange befasst hat, wie man sieht. Das ist eine Übersetzung eines Buches, einer Interviewbiografie von Hugo Chavez, dem verstorbenen venezolanischen Präsidenten, Ex-Präsidenten. Das ist ein Buch, das hat mein französisch-spanischer Kollege Ignacio Ramonet verfasst. Er hat lange mit Hugo Chavez gesprochen über diesen Prozess in Venezuela, über die Entstehung dessen, was wir heute als bolivarische Revolution kennen in Venezuela. Und Ignacio Ramonet hat das davor schon einmal getan, also ein ähnliches Projekt realisiert mit Fidel Castro, hat mit ihm mehrere Wochen, Monate Interviews geführt. Und das gibt es auch auf Deutsch, das Castro-Buch. Das ist eben so ein Beispiel dessen, was ich mache, weil ich es wichtig finde, sich eingehender mit den Prozessen in Lateinamerika zu befassen. Joachim hat es eben in der Einleitung schon gesagt, Amerika 21 ist ein Projekt, das ich vor einigen Jahren, das ist inzwischen 7, 8 Jahre, mit wenigen Kollegen gegründet habe, weil wir der Meinung waren, dass über Lateinamerika in Deutschland medial wenig zu erfahren ist. Und wenn etwas zu erfahren ist, ist es oft falsch, schlichtweg. Gerade was die Hotspots betrifft, Kuba, Venezuela, da gibt es definitiv Defizite, deutliche Defizite in der Berichterstattung. Und deswegen eben dieses Projekt Amerika 21. Heute möchte ich etwas sagen, und zwar die generelle Entwicklung in Lateinamerika. Was erleben wir dort eigentlich? Wie ist das zustande gekommen, was wir heute in Lateinamerika erleben und sehen? Und schließlich, das ist ja so der Titel der Veranstaltung heute auch, was ist die Perspektive der progressiven Prozesse von der Karibik bis nach Südamerika? Warum sprechen wir eigentlich über Lateinamerika? Lateinamerika ist ein enormer Kontinent, es ist ein Motor der Weltwirtschaft mit knapp 590 Millionen Einwohnern, mit einem Wachstum im vergangenen Jahr von 7%. Das hat natürlich vor allem die industriellen Zentren, das Interesse der industriellen Zentren Europa, USA vor allem geweckt an der wirtschaftlichen Dynamik, die dort in Lateinamerika besteht. Wenn wir heute über Lateinamerika sprechen, dann sprechen wir auch über die regionalen Blöcke. Mittelamerika, Südamerika, die Karibik und immer dieses große Land Brasilien mit seiner Sonderrolle als Regionalmacht. Brasilien als Regionalmacht im Süden, Mexiko quasi im Norden, auf dem nordamerikanischen Teil. Es war aber nicht immer so. Lateinamerika war historisch betrachtet immer, und das ist auch schon gefallen hier in der Einleitung, der Hinterhof der USA. Lateinamerika war immer ein Bereich des Globus, der unter der Kontrolle der USA stand. Und das geht zurück auf die sogenannte Monroe-Doktrin von 1823, ein durchaus zwiespältiges Papier, eine zwiespältige Doktrin der USA, die im Endeffekt diesen Leitsatz folgte: Amerika den Amerikanern, will heißen, der amerikanische Kontinent den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir in Lateinamerika große Befreiungsbewegungen erlebt. Von Nicaragua, vor allem in Zentralamerika, über Südamerika auch. Und analog zu dem, was zwischen den USA und Kuba derzeit geschieht, erleben wir im Moment Verhandlungen darüber, diese Phase zu überwinden im Fall von Kolumbien. Denn im Fall von Kolumbien werden gerade Friedensgespräche geführt über einen Konflikt, der 50, 60 Jahre alt ist. Es ist die älteste Guerilla-Bewegung in Kolumbien, die damals entstanden ist und die sich gewendet hat gegen eine Ungleichverteilung von Land, gegen eine Ungleichverteilung von demokratischen Mitbestimmungsrechten. Was dann in Lateinamerika folgte, kennen viele von Ihnen, viele von euch. Das war die Zeit der Diktaturen der 70er, 80er Jahre. Lateinamerika als Spielball im Kalten Krieg. Und zugleich in der Endphase dieser Diktaturenentwicklung als Laboratorium des Neoliberalismus. Chile unter der Diktatur von Augusto Pinochet war ein erstes Experimentierfeld für die neoliberale Politik. Als ich in den Anfang der 1990er Jahre die Krise abzeichnete, gab es in Lateinamerika aber auch als erste Region weltweit eine Gegenbewegung, eine Emanzipation. Eine interessante Analogie ist, dass 1989-90, als in Deutschland, als Europa gekennzeichnet war vom Fall der Berliner Mauer, 1989 kam es in Venezuela zu einem großen Volksaufstand, dem sogenannten Caracaso, benannt nach Caracas, dort ist das ausgebrochen, das war ein Aufstand gegen die neoliberale Misswirtschaft, gegen die Maßnahmen von IWF und Weltbank. Also quasi eine antizyklische Entwicklung. Hier die Restauration des Kapitalismus, dort das erste Geschehen hin zu einem neuen Aufbruch. Es war also ein Aufbruch nach dem sogenannten verlorenen Jahrzehnt, wie es in Lateinamerika, wie in Lateinamerika die 80er Jahre bezeichnet werden. Ein Jahrzehnt der Stagnation des sozialen und politischen Rückschrittes. Was wir seither in Lateinamerika erleben, hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Wir haben, das ist eben auch schon erwähnt worden von Joachim Kuba, diesen klassischen sozialistischen Staat in der Karibik, der immer eine große Auswirkung auf Lateinamerika, auf das Geschehen in ganz Lateinamerika hatte. Dann Ende der 90er Jahre kommen hinzu Venezuela, 98 war Ende 1998 war der Sieg von Hugo Chavez und dann Bolivien, zwei Staaten, die progressive linke Regierung wählen, die sich dezidiert gegen die neoliberale Politik wenden. Wir haben Ecuador und Argentinien mit linksbürgerlichen Bündnissen und wir haben so ein Land wie Nicaragua, wo eine ehemalige Befreiungsbewegung, die Sandinisten, wieder an die Macht gekommen sind. Durchaus problemhafter Fall, aber auch Nicaragua gehört zu dieser Phalanx linker, progressiver Bündnisse. Wie gesagt, es gab eine Abkehr von der US-Dominanz, eine Öffnung zu neuen politischen Methoden, und die USA beharrten gleichzeitig aber auch nicht mehr in den 90er Jahren auf ihre historische Dominanz, weil es hier eine geopolitische Neuorientierung gab. Die US-Politik hat sich eher gegen Mittleren Osten, Nahen Osten gewandt und damit sind in Lateinamerika neue Freiräume entstanden. Was wir davor erlebt haben, und ich habe es eben schon kurz angesprochen, war aber im Grunde genommen das härteste Praktizieren des Neoliberalismus, so wie wir es in Europa gar nicht kennengelernt haben. Thatcher und die Chicago Boys werden einigen ein Begriff sein. Chicago Boys war eine Gruppe von 30 Ökonomen, chilenischen Ökonomen, die unter Milton Friedman gelernt haben, ihr Handwerk gelernt haben. Und die sind nach Chile gegangen und haben dort unter der Diktatur neoliberales System aufgebaut. Und es gibt ein Zitat von einem Vertreter dieser Gruppe, der die Diktatur von Pinochet, dieses blutige System, als ideales Modell bezeichnet hat, weil man dort ohne von sozialen Bewegungen, ohne von Gewerkschaften gestört zu werden, die eigenen politischen Konzepte umsetzen kann. Thatcher unter Großbritannien hatte eine wichtige Rolle gespielt, weil es damals ein Bündnis gab zwischen der Pinochet-Diktatur und der Thatcher-Regierung, die diese Konzepte dann über Großbritannien auch nach Europa gebracht hat. Was waren die Folgen für Chile? Ich möchte auf dieses eine Beispiel kurz eingehen. Eine massive Privatisierung öffentlicher Betriebe, nachvollziehbar, ein Abbau der Sozialsysteme. Und die Konsequenzen dessen sehen wir heute. Heute haben 99% der Chilenen verdienen rund 680 US-Dollar umgerechnet im Monat, während der Rest bei einem Gehalt von durchschnittlich 27.000 US-Dollar liegt. Also wir haben eine enorme Ungleichverteilung, die gemessen wird von Volkswirtschaftlern mit dem Gini-Koeffizienten, also eine Messung, die die soziale Ungleichheit in den Ländern abbildet. Das heißt, man kann sagen, die makroökonomische Verbesserung, die im Fall von Chile auch immer von Apologeten des Neoliberalismus angeführt wird, ist zwar da, die Zahlen sind da, es gibt ein wirtschaftliches Wachstum, aber diese Verbesserung spiegelt sich wieder gleichzeitig in einer Verarmung der Massen. Das ist wichtig zu erwähnen, und dieses Beispiel Chile ist ein sehr prägnantes Beispiel für diese Politik, weil diese Politik eben eine Gegenbewegung auch provoziert hat, weil diese Politik die sozialen Bewegungen zur Aktion motiviert hat. Und hier sehen wir dann auch wieder die verschiedenen Beispiele. Bolivien. In Bolivien ist Präsident Evo Morales an der Macht. Präsident Morales kommt aus den sozialen Bewegungen. Evo Morales war aktiv lange in der Gewerkschaftsbewegung und er war führend daran beteiligt, den Widerstand gegen die neoliberale Wirtschaft, gegen den Ausverkauf des Landes zu organisieren. Venezuela, das zweite Beispiel, Hugo Chavez war Teil der Gegenbewegung in den 90er Jahren gegen den neoliberalen Ausverkauf des Landes, vor allem der Erdölressourcen. In Venezuela wie in Bolivien sind die natürlichen Ressourcen des Landes, in Bolivien ist es Erdgas, in Venezuela Erdöl, ausverkauft worden, transnationale Konzerne kamen ins Land. Und das Land selber hatte eigentlich überhaupt nichts oder, wenn überhaupt, dann nur sehr wenig von diesem Export seiner Reichtümer. Ähnlich ist es in Ecuador. In Ecuador hat sich gegen diesen Ausverkauf des Landes eine starke Gegenbewegung gebildet, wenn auch Präsident Rafael Correa nicht aus den Sozialbewegungen kommt, sondern Rafael Correa war Teil einer Vorgängerregierung, hat sich aber aus Protest gegen die IWF- und Weltbankmaßnahmen von dieser Regierung, der er angehörte, losgesagt und hat dann eine eigene Linie durchgesetzt, eine eigene Bewegung organisiert und ist damit an die Regierung gelangt. Ja, da sind wir eigentlich schon beim zentralen Thema, natürlich die Rohstoffe. Lateinamerika war ja traditionell schon immer seit der Conquista, seit der Entdeckung in Anführungszeichen, also der Entdeckung durch die Europäer, im Visier wegen seiner Rohstoffe. Das fing an bei Christopher Columbus, der ja auf der Suche war nach Gold für das portugiesische Königshaus. Und das hat sich dann fortgeführt über das schwarze Gold, das Erdöl, das traditionell umkämpft ist. Also es waren damals in der Geschichte zu Beginn die Kolonialmächte Spanien, Portugal und andere, die Ressourcen im Visier hatten. Und heute sind es eben die Bergbauunternehmen, die transnationalen Konzerne. Die Länder selber, ich habe es gerade gesagt, hatten immer nur sehr wenig von ihren Rohstoffen. Und auch das ist eine kontinuierliche Entwicklung durch die Jahrhunderte von den Silberminen in Potosí bis heute, bis zu den Erdölfeldern und den Kupferminen, ist kaum etwas je im Land geblieben. Die Versuche, diese Ressourcen sinnvoll zu nutzen, sind im Endeffekt gescheitert. Es gab verschiedene Ansätze seit Mitte des 20. Jahrhunderts. In Mexiko war das der Präsident Cuauhtémoc Cárdenas, der das Erdöl nationalisiert hat. Im Fall von Chile Einige von Ihnen, einige von euch werden sich daran erinnern, war unter Salvador Allende in den Anfang der 70er Jahre eine große Kampagne, die Nationalisierung des Kupfers, der großen Kupferminen im Land. Und diese Versuche sind im Endeffekt aber niedergeschlagen worden. In den 80er Jahren ist Lateinamerika damit wieder eigentlich die Rolle zugewiesen worden, die es seit dem Zweiten Weltkrieg hatte, nämlich die Rolle eines Rohstofflieferanten für die USA und für die mit den USA alliierten Mächte. Mit den Reformregierungen, die wir seit den 90er Jahren sehen, kamen eben auch neue Ansätze auf, neue Ansätze, diese Ressourcen zu nutzen. In Bolivien ging das quasi mit einem Paukenschlag einher. Am 1. Mai, das notiert, am 1. Mai 2006 war es, ist das Erdgas dort in Bolivien wieder nationalisiert worden. Und Präsident Morales hat das sehr deutlich gemacht. Er hat nämlich das Militär in die Erdgasfelder geschickt und hat die besetzen lassen. Und hat daraufhin angefangen, mit den transnationalen Konzernen dort die Verträge neu auszuhandeln. Und ich habe einige Zahlen notiert, um mal deutlich zu machen, was das eigentlich bedeutete für ein Land, für so ein kleines Land wie Bolivien. Es gab eine Privatisierungswelle seit Mitte der 90er Jahren. Nach dieser Privatisierung wurde die Förderung des bolivianischen Erdgases verdreifacht. Ging ums Dreifache hoch. Gleichzeitig sind die Einnahmen aber zusammengebrochen. Von 1990 bis 1996 hatte Bolivien 326 Millionen US-Dollar pro Jahr vor Einnahmen aus dem Erdgasgeschäft. Danach ging das dann zurück auf 204 Millionen, obwohl die Förderung und der Export nach oben ging. Nach der Nationalisierung sind Einnahmen dann von gut 200 Millionen US-Dollar auf 1,2 Milliarden hochgegangen. Das allein dadurch, dass die neue bolivianische Regierung diese Verträge neu verhandelt hat und den transnationalen Konzernen, die dort aktiv waren, die Kondition eben auch teilweise aufgezwungen hat. Auch in Venezuela und Ecuador gab es neue Gesetze. Zugleich wurden die Märkte neu aufgebaut. Russland und China, also die BRICS-Staaten, die Schwellenstaaten, haben eine stärkere Rolle seitdem im Außenhandel der lateinamerikanischen Länder. Das Problem hier bleibt im internationalen Handelsgefüge aber, dass die Technik und der Vertrieb in der Hand der Industriestaaten ist. Und das ist ein ewiges Thema, dieser Transfer von Know-how, von Wissen und von Technologie in die Staaten des Südens ist ein ewiger Streitpunkt zwischen den industriellen Zentren und der Peripherie. Zugleich natürlich ein ganz aktuelles Thema gibt es diese Krise zwischen dem Westen und Russland. Das ist durchaus auch Lateinamerika, weil es, wie gesagt, diese Annäherung gab der BRICS-Staaten, der Schwellenländer, also BRICS-Staaten, für die, die es nicht wissen, sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die BRICS-Staaten. Eine Gruppe, die man durchaus erweitern kann, auch auf Staaten wie Argentinien und Venezuela und andere entsprechend wirtschaftskräftige Länder in Afrika und Asien. Diese wirtschaftliche Autonomie, die ich gerade beschrieben habe, die sich die Staaten erkämpft haben, ist einhergegangen mit einem Diskurs der Souveränität. Dem liegt eine einfache Erkenntnis zugrunde. Nur bei wirtschaftlicher Unabhängigkeit wird es auch eine politische Unabhängigkeit geben. Und das ist eben auch eine Lehre gewesen aus der Erfahrung mit dem Neoliberalismus in den 80er Jahren. Als in Lateinamerika IWF und Weltbank, also die sogenannten Bretton Woods-Institutionen, die gleiche Politik praktiziert haben, die heute ein kleines europäisches Land wie Griechenland erlebt, wo die Maßnahmen aufgezwungen werden, Diese Erfahrung hat im großen Maße Lateinamerika in den 80er Jahren gemacht, mit erheblich gravierenderen sozialen Folgen sogar noch. Das heißt, die Der Diskurs der Souveränität und der Aufbau von Autonomie widerspiegelte sich in Lateinamerika im Aufbau eigener Institutionen. Ich habe gesagt, wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir uns von diesem institutionellen Gefüge der Industriestaaten unabhängig machen. Und das hat sich dann widergespiegelt in der Gründung verschiedener Institutionen, die ich kurz vorstellen möchte. Zunächst die bolivarische Alternative für Lateinamerika, ein Konzept, das von Fidel Castro, vom ehemaligen kubanischen Präsidenten Fidel Castro und Hugo Chavez Mitte der Nullerjahre entwickelt wurde, ein Zusammenschluss progressiver Staaten, die eine, wie es hieß, solidarische Wirtschafts- und Handelspolitik betreiben, die eine Handelspolitik betreiben, in der die Ressourcen eines jeden Staates zur Entwicklung aller Mitglieder genutzt werden. Also im Fall von ein klassisches Beispiel ist der Austausch von Erdöl aus Venezuela, das nach Kuba exportiert wird, gegen soziale Dienstleistungen aus Kuba, weil Kuba eine sehr hohe Ärztedichte hat. Kuba hat 10.000, 12.000 Ärzte nach Venezuela im Gegenzug geschickt, um dort die ärztliche Versorgung und die soziale Infrastruktur in den armen Vierteln zu gewährleisten. Das war die bolivarische Alternative für Lateinamerika, für Amerika, die ALBA. Und was wir dann aber erleben seit Ende der 90er Jahre, ist eine wahre Gründungswelle von Regionalinstitutionen. Die UNASUR, die Union Südamerikanischer Nationen, die Aufwertung auch bestehender Institutionen wie die Südamerikanische Freihandelszone Mercosur und vor allem die CELAC, die Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten. Zum ersten Mal ist mit der CELAC ein Bündnis entstanden aller amerikanischen Staaten mit Ausnahme der USA und Kanadas. Zum ersten Mal entsteht mit der CELAC ein Forum, in dem die regionalen Interessen der Staaten Lateinamerikas und der Karibik entwickelt, artikuliert und diskutiert werden können und durchgesetzt werden können. Gleichzeitig gab es aber natürlich auch dagegen Widerstand, und zwar in der Form, dass die USA und einige europäische Staaten, darunter auch Deutschland, ein Gegenmodell unterstützt haben, die sogenannte Pazifik-Allianz, ein Bündnis von den restlichen neoliberal regierten Staaten in Lateinamerika, Mexiko, Kolumbien, Chile, die versuchen eben eine Gegenstruktur gegen diese progressiven Bündnisse aufzubauen. Dieser Kampf um Lateinamerika ist gleichzeitig eben ein Kampf um die Schwellenländer. Ich habe es ja gerade erwähnt, die BRICS-Staaten. Es gab parallel zur Integration in Lateinamerika eben auch eine globale Blockbildung. Unter Hugo Chavez hat Venezuela sehr stark mit der Gruppe der 77, mit der G77 kooperiert. Also einem Bündnis von Ländern, von Regierungen innerhalb der UNO, die den ehemaligen Kolonialstaaten, der Gruppe der ehemaligen Kolonialstaaten angehören, aus dieser Gruppe entstanden sind. Es gab, also dieser Politik lag die Idee zugrunde, dass man auf einen gemeinsamen Aufbau von Industrien orientiert. Und diese Idee, dass sich die Staaten des Südens zusammenschließen, über Lateinamerika hinaus, und die eigenen Ziele formulieren, die eigenen Interessen durchsetzen. Diese Idee hat sich schon wiedergespiegelt auf dem Millennium Summit 2000 der UN, auf dem Millenniumsgipfel. Damals wurden schon gemeinsame Foren geschaffen, auch mediale Foren. Und ein Vorbild dieser Politik war im Grunde genommen von Beginn an Kuba. Kuba, das Ärzte in andere Staaten des Südens geschickt hat, eigentlich im Grunde genommen schon seit den 60er Jahren diese solidarische Politik praktiziert hat. In der Zeit der Befreiungskriege in Afrika hat Kuba Ärzte etwa nach Angola geschickt, aber in Angola ja, wie einigen bekannt sein dürfte, auch die Befreiungsbewegung durchaus militärisch unterstützt. An diese solidarische Politik des Südens untereinander hat Hugo Chavez angeknüpft und er hat seit 2000 die ersten Verträge geschlossen mit Staaten Afrikas im Bereich Agrar, Energie, Bergbau. Venezuela war treibende Kraft hinter einem Abkommen, das von der Welternährungsorganisation FAO unterstützt wurde zum Reisanbau in 10, 12 Staaten Afrikas. Gleichzeitig ist der Handel zwischen Lateinamerika und den Staaten Afrikas massiv in die Höhe gegangen, von 7,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2002 auf fast 40 Milliarden 2011. Und es gibt eine ganze Reihe von Strukturen, die hier entstanden sind zwischen Lateinamerika, Afrika und asiatischen Staaten, die immer weiter ausgebaut werden, wirtschaftliche Strukturen. Der Unterschied zur EU und zu den USA ist, wie gesagt, dass die gemeinsame Entwicklung bei diesen Initiativen im Fokus steht und dass es nicht darum geht, die Ressourcen der Staaten des Südens zu exportieren, um den industriellen Motor des Nordens am Laufen zu halten. Diese solidarische Idee, ich habe das gerade erwähnt, wie gesagt, mit den Ärzten, die war in Kuba eigentlich schon immer präsent. Eine Zahl, um das zu illustrieren, von 1963 bis 2008 haben 135.000 Kubaner medizinische Hilfe in 108 Staaten geleistet, 38 in Afrika, 39 in Amerika. Und das zeigt eben, dass es nicht nur um die Geschäfte geht, sondern wirklich um ein solidarisches Miteinander. Die Entwicklung in Lateinamerika erstreckt sich zugleich auch auf andere BRICS-Staaten wie China und Russland. China hat sein Engagement in Lateinamerika in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut, weil Lateinamerika anders als Europa die USA wachsende Märkte verspricht. Präsident Xi war auf dem CELAC-Gipfel, auf dem letzten Gipfel dieses CELAC-Bündnisses und hat versprochen, 250 Milliarden US-Dollar in Lateinamerika zu investieren. Der Handel zwischen China und den Staaten Lateinamerikas und der Karibik sind von 2000 bis 2013 ist dieser Handel um das 22-fache gestiegen. Aber, hier gibt es auch ein Aber, dieser Handel bezieht sich nach wie vor maßgeblich auf das Rohstoffgeschäft und ist, und diese Kritik wird in Lateinamerika auch formuliert, noch zu wenig auf eine Entwicklung einer eigenen Industrie in Lateinamerika beschränkt. Dennoch bietet China genauso wie Russland eine Alternative zu den bisherigen traditionellen Handelspartnern, den USA und den europäischen Staaten. Im Fall von Russland gibt es einige andere Zahlen. Russland ist vor allem daran interessiert, das Erdölgeschäft zusammen mit Lateinamerika zu entwickeln. Und wie gesagt, das hat vor allem eine Bedeutung gewonnen im Zuge der Krise des Westens mit Russland. Während es also in der Süd-Süd-Kooperation eine starke Dynamik gibt, ist es im Fall der Europäischen Union so, dass wir eigentlich seit Jahren eine Stagnation erleben. Die Verhandlungen mit dem Mercosur, mit dem gemeinsamen Markt des Südens, diesem Handelsbündnis, sind seit den 1990er Jahren festgefahren. Und sie sind festgefahren, weil die Europäische Union genau eben das macht, was die Staaten, die anderen Handelspartner im Süden nicht tun. Nämlich die Europäische Union geht nach Südamerika und sagt, so, wir stellen jetzt erstmal die Bedingungen. Eine Öffnung des Dienstleistungssektors, Privatisierungen staatlicher Dienstleistungen, Abbau von Schutzzöllen. All das ist im Fall des Handels zwischen den Staaten des Südens, zwischen den Staaten Lateinamerikas eben nicht so. Beispiel für die Stagnation ist auch Kuba. Die EU ist da absurderweise sogar inzwischen hinter die USA zurückgefallen, weil wie gesagt, im Fall der USA haben wir eine Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Im Fall der EU ist es so, dass es seit 1996 einen sogenannten gemeinsamen Standpunkt gegenüber Kuba gibt, also ein Positionspapier, das sagt, wir werden mit Kuba erst quasi Beziehungen auf einer gleichen Augenhöhe aufnehmen, wenn ein Systemwechsel stattgefunden hat. Dabei ist es so, dass vor allem lateinamerikanische Staaten auf eine Normalisierung der Beziehungen mit Kuba drängen, aber die USA schafft es eben nicht, hier voranzukommen, weil dieses Papier nur im Grunde genommen im Konsensprinzip abgeschafft werden kann und einige Staaten in Osteuropa sich dagegen sperren. Die Pazifikallianz habe ich eben als Gegenprojekt erwähnt. Aber bei der Pazifikallianz ist eben so, dass die EU in ihrem politischen Diskurs auf große Widersprüche trifft. Denn auf der einen Seite wird gegenüber den linksregierten Staaten, gegenüber den progressiven Staaten, immer ein Menschenrechtsdiskurs gepflegt. Gegenüber Kuba, wo die Menschenrechte, so die EU, unterdrückt werden, ebenso in Venezuela. Gleichzeitig ist es aber so, muss ich Ihnen sagen, dass in Kolumbien pro Jahr Dutzende Gewerkschafter ermordet werden, eine massive Gewalt herrscht gegen soziale Bewegung. In Mexiko, einige werden das gehört haben, hat es im Oktober, meine ich Ende Oktober vergangenen Jahres, die Entführung von 43 Studierenden gegeben, Studenten, die bisher seither nicht mehr aufgetaucht sind und die wahrscheinlich ermordet wurden. Also eine massive Gewalt, auch staatliche Gewalt, aber mit diesen Staaten wird eben Handel betrieben. Und das ist ein großes Glaubwürdigkeitsproblem, das die EU hier hat. So, jetzt kommen wir zu den USA. Der Titel der Veranstaltung heute ist: Sind diese Linksregierungen in Gefahr? Die USA haben in den internationalen Beziehungen, in den Beziehungen mit Lateinamerika natürlich die spannendste Rolle im Grunde genommen in der Geschichte. Traditionell haben sie als Regionalmacht den Kontinent dominiert. Und ich hatte anfangs diese Monroe-Doktrin von 1823 erwähnt. Amerika den Amerikanern. Im antikolonialen Diskurs hat diese Monroe-Doktrin immer eine sehr negative Rolle eingenommen. Man muss dazu sagen, dass sie geschichtlich sich natürlich auch gegen einen Kolonialismus gewandt haben, nämlich den spanischen Kolonialismus. 1823 war die Zeit der Befreiungskriege gegen Spanien und da haben viele der Befreiungsbewegungen in Lateinamerika die USA als Bündnispartner gesehen. Später hat sich dieses Bündnis aber eben so dahingehend gewandelt, dass die USA eine neue Dominanz aufgebaut haben. Etwas, was sich im Kleinen widerspiegelt im Befreiungskampf Kubas übrigens. Kuba, das sich lange gegen die Spanier gewehrt hat, gekämpft hat. Und jetzt ganz am Ende, 1898, sind die USA eingestiegen, haben diesen Kampf übernommen, um Kuba dann selber dominieren zu können. Noam Chomsky, der vielen ein Begriff sein wird, hat darauf hingewiesen, vor kurzem an einem Vortrag an einer US-Universität, dass im Rahmen der geopolitischen Neugliederung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg Lateinamerika von den USA eine ganz klare Rolle zugewiesen wurde, nämlich die als Rohstofflieferant, eben schon mehrfach erwähnt. Das hatte eben verschiedene Auswirkungen. Das ist zunächst die Unterdrückung nationalstaatlicher Projekte, politischen Projekten, die auf die Bildung einer souveränen Regierung, eines souveränen Systems orientierten. Zum Zweiten die Unterdrückung sozialer Bewegungen. Und zum Dritten die Unterordnung und die repressive Unterordnung, muss man dazu sagen, Lateinamerikas im Kalten Krieg. Diese Politik wurde von den USA durchaus auch nach 1989, 90 fortgeführt, aber es sind eben auch Freiräume entstanden, in dem Maße, wie andere Regionen, Mittlerer Osten, im Nahen Osten, in den Fokus gerückt sind. Und diese Freiräume wurden von den Linksregierungen ergriffen. Das hat sich abgezeichnet durchaus schon unter der Regierung von Bill Clinton, der 1994 mit seiner Idee einer Freihandelszone von Alaska bis Feuerland gescheitert ist. Und der Widerstand wurde dann gegen die US-Dominanz wurde dann sehr, sehr viel deutlicher unter den Regierungen von George W. Bush. Dennoch war gerade Bush es, der Lateinamerika eigentlich sich selber überlassen hat und immer nur so stoßweise intervenierte, vor allem eben nach den großen Nationalisierungen. Es gab dann eben die Putschversuche, also allgemein hat sich, und das lässt sich auch personell, lässt sich das nachvollziehen, da sind bestimmte Bereiche im State Department sind abgebaut worden, die sich Lateinamerika bisher gewidmet haben, und die Interventionen waren also nicht mehr kontinuierlich politisch, sondern vor allem eben militärisch und paramilitärisch, und das hat sich wieder gespiegelt im Fall von Venezuela, Bolivien und Ecuador, wo es Putschversuche, Staatsstreiche gegeben hat. Und im Fall von Venezuela, und Joachim hatte es anfangs erwähnt, hat sich das auch ganz klar nachweisen lassen. Also die Rolle der USA und die Rolle des damals rechtskonservativ regierten Spaniens bei diesem Putschversuch im Jahr 2002. Man muss aber dazu sagen, und diese Erkenntnis hat sich in den USA inzwischen eingestellt, dass die Angriffe auf die neuen progressiven Regierungen in Lateinamerika im Endeffekt zur Radikalisierung beigetragen haben. Und dabei muss man sagen, dass diese historische Erkenntnis eigentlich hätte schon bestehen müssen in Washington. Denn als Chavez an die Macht kam, war er eigentlich eher ein Sozialdemokrat. Also ich habe Hugo Chavez getroffen, es muss im Jahr 99, 2000 gewesen sein, als die Weltausstellung in Hannover war. Ich weiß nicht, ob jemand die Jahreszahl im Kopf hat. Das war sein einziger und erster Deutschlandbesuch. Da habe ich ein Interview mit ihm geführt und da hat er mir was erzählt vom Dritten Weg und dass sein Vorbild Tony Blair wäre unter anderem. Und dass dieser Weg, diese Idee eines dritten Weges zwischen Kapitalismus und Sozialismus ja doch etwas sei, das auch für Lateinamerika durchaus ein Modell bieten könnte. Nach den Angriffen der USA, den stetigen Angriffen und der Destabilisierungspolitik, hat er sich, wie wir wissen, natürlich massiv radikalisiert. Und spätestens nach dem Putschversuch 2002 war nicht mehr der dritte Weg und Tony Blair das Vorbild von Hugo Chavez, sondern es wurde dann gearbeitet an der Bildung eines sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts, also einem sozialistischen System mit entsprechenden Umwälzungen in der Gesellschaft. Und ich habe gesagt, diese historische Erkenntnis hätte in den USA eigentlich bestehen können, weil das eine analoge Entwicklung ist, etwas, was wir im Fall von Kuba erlebt haben, in Anfang der 60er Jahre. Denn Fidel Castro war im Grunde genommen auch ein bürgerlicher Politiker. Von seiner Geschichte her, kommt aus einer Oligarchenfamilie, sein Vater war Großgrundbesitzer, er selber war Anwalt und er hatte keine sozialistische Revolution 1959 organisiert, sondern eine Revolution eines schon linker Gruppen, linker Militärs, aber auch eines großen Teils des Bürgertums gegen die Batista-Diktatur, die die Entwicklung des Landes nicht mehr gewährleistet hat und natürlich einen massiven Repressionsapparat aufgebaut hat. Aber nachdem die USA interveniert haben in Kuba, in der Schweinebucht, in der Bahía de Cochinos 1961, wurde im April inmitten dieses Angriffes der USA und von US-unterstützten Söldnern der sozialistische Charakter der kubanischen Revolution ausgerufen. Und das ist, wie gesagt, diese Radikalisierung ist eben etwas, was zurückzuführen ist in beiden Fällen, unter anderem auf die Angriffe von außen und der USA. Die Folge war eben eine Verhärtung der Fronten und im Grunde genommen dann auch in letzter Konsequenz, wenn man so will, die Bildung dieser CELAC, dieser ersten Regionalorganisation ohne Beteiligung der USA, was ein herber Rückschlag für Washington war. Unter Obama, wie gesagt, damit kommen wir zur Rolle der USA und der Frage, sind diese Prozesse in Gefahr? Unter Obama hat sich diese Entwicklung, diese Politik relativiert. Obama realisiert eine Smart Policy, eine intelligentere Politik, und er hat dieses Konzept dessen, was in den USA als Obama-Doktrin bezeichnet wird, vor kurzem in einem lesenswerten Interview mit der New York Times beschrieben. Er hat gesagt, Kuba ist ein ganz kleines Land, wir können in Kuba, deswegen würde er die Aufregung um diese Annäherung gar nicht verstehen, ja mal neue Konzepte ausprobieren. Wir reden mit denen, wir versuchen unsere Ziele durchzusetzen und wenn das nicht klappt, dann können wir wieder zur alten Politik zurückkehren. Da hat er ganz offen gesagt, etwas, was in Lateinamerika, er natürlich auf dem Amerika-Gipfel beispielsweise in Kanada wenig später so mitnichten gesagt hat. Aber Kuba muss man dabei erwähnen, ist eigentlich nur ein kleines Experimentierfeld. Es geht eigentlich bei dieser Obama-Doktrin um den großen Block Iran. Weil auch im Iran gibt es ja eine Annäherung, auch mit dem Iran wird verhandelt. Aber es geht eben darum, dass eine offene Konfrontation, die auch für die USA natürlich kräftezehrend ist, vermieden wird. Stattdessen versucht Washington in beiden, im Fall von Kuba und im Fall von Iran, die eigenen Ziele über NGOs, über Stiftungen umzusetzen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, unter anderem auch in der Entwicklungszusammenarbeit, die politischen, ja geopolitischen Zielen untergeordnet wird. Im Fall von Kuba haben wir einen Politskandal gehabt vor einigen Jahren, weil ein Mitarbeiter der US-amerikanischen Entwicklungshilfeagentur USAID mit Spionage-Equipment nach Kuba gefahren ist, das dort eingeführt hat. Er ist dann gefangen genommen worden, er ist dann inhaftiert worden, dem ist der Prozess gemacht worden. Und das zeigt, wie diese Politisierung und diese Unterordnung von solchen Konzepten wie Entwicklungszusammenarbeit unter politische, geopolitische Ziele funktioniert. Auch das übrigens ist nichts Neues. Wir haben das Gleiche unter Kennedy, unter US-Präsident Kennedy und seiner Allianz für den Fortschritt in den 60er Jahren in Reaktion auf die kubanische Revolution schon einmal erlebt. Gleichzeitig machen die USA unter Barack Obama erstmals eigene Angebote an die Staaten Lateinamerikas. Ein großer Motor bei der Integrationsbewegung, die von Politikern wie Hugo Chavez, Fidel Castro, Rafael Correa, Evo Morales getragen wird, war eine gemeinsame Energiepolitik. Dass die gemeinsame Anstrengung, die Ressourcen, die in der Region bestehen, zur Entwicklung der Region zu nutzen. Und erstmals seit anderthalb Jahrzehnten haben die USA ein solches Angebot zuletzt an Staaten Lateinamerikas gemacht und haben vorgeschlagen, Energieressourcen, die USA haben ja aus der umstrittenen Fracking-Methode eigene Ressourcen inzwischen gemeinsam zu nutzen. Aber bei dem Amerika-Gipfel, den ich eben erwähnt habe, also einem Gipfeltreffen aller amerikanischer Staaten und der USA, inklusive der USA und Kanadas, hatte Obama trotzdem vor wenigen Tagen, wenigen Wochen keinen Durchbruch erzielen können. Für Obama ist das auch durchaus eine Gratwanderung. Er muss auf der einen Seite diese neue Politik anbieten und vermitteln und als Erfolg darstellen. Auf der anderen Seite darf er die Konservativen, die rechten Pressure Groups, die Interessengruppen in den USA nicht provozieren. Deswegen muss man sagen, dass diese Entspannung, die wir sehen, im Grunde genommen aber doch nur oberflächlich ist und im Fall von Kuba weiter das Ziel des Systemwechsels auf der US-Agenda steht. Im Fall von Kuba geht es auch darum, die ungeheuren Ressourcen, die diese aggressive Politik und die Blockadepolitik in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten beansprucht hat, diese Ressourcen frei werden zu lassen, um sie umzuwidmen quasi auf den Problemfall in Anführungszeichen Venezuela. Denn während die USA sich Kuba angenähert haben und jetzt Verhandlungen aufgenommen haben, um die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen, hat Washington die Linie gegenüber Venezuela erheblich verschärft, Sanktionen erlassen und im Endeffekt einen Kurs eingeschlagen, wie wir ihn seit den 60er Jahren gegen Kuba kennen. Das Ziel von der Warte der USA aus ist, einen Keil im Fall der progressiv regierten Staaten in das Regierungslager zu treiben und gleichzeitig Alternativen aufzubauen. Es gibt aber keine qualitativ neue Politik gegenüber Lateinamerika. Eine qualitativ neue Politik würde bedeuten, das sind die beiden großen Konfliktfelder, eine Demilitarisierung des Kontinentes, etwas, was immer wieder gefordert wurde in Lateinamerika, und zum einen und zum anderen ein Wirtschaftstransfer, ein Transfer wirtschaftlicher Leistungen nach Lateinamerika, um die wirtschaftliche Entwicklung dort und die Entwicklung der Gesellschaft zu unterstützen. Beides findet nicht statt. Also wir können hier eher von einem Strategiewechsel reden, wir müssen hier eher von einem Strategiewechsel reden, als von einem wirklichen Politikwechsel im Fall der USA. Resümieren kann man sagen, dass sich die Beziehungen, die Rolle Lateinamerikas erheblich verändert hat, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene. Grund dafür ist eben eine politische Neuordnung auch der lateinamerikanischen Gesellschaften. Es gibt gleichzeitig mehr Kooperation mit den Staaten des Trikont, also Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Und die USA reagieren auf diese Entwicklung durchaus flexibel, während die EU diese Flexibilität offenbar erst noch lernen muss. Ziel bei der Süd-Süd-Kooperation ist eine gemeinsame Entwicklung. Gleichzeitig gibt es geostrategische Projekte in Lateinamerika, wie den Bau eines neuen Kanals parallel zum Panama-Kanal durch Nicaragua oder die Neugliederung von Seehandelsrouten. Da spielt Kuba eine ganz wichtige Rolle. Soll heißen, es hat durchaus eine geopolitische Bedeutung, was dort in Lateinamerika geschieht. Und das ist natürlich auch den USA klar. Wir sehen in Lateinamerika in den vergangenen Jahren ein deutlich gesteigertes politisches Selbstbewusstsein, ein gemeinsames Agieren in internationalen Foren wie in den Vereinten Nationen, zum Beispiel gegenüber Konflikten wie in Syrien oder jüngst auch in der Ukraine. Vor diesem Hintergrund, denke ich, kann man die Annäherung der USA an Kuba auch interpretieren. Es ist erstens der Versuch, die eigene Blockade zu durchbrechen, diese Blockade gegen Kuba, die gleichzeitig eine Blockade der eigenen Politik ist in Lateinamerika. Denn man muss ja sagen, dass Obama gar keine andere Wahl hatte, als diese Annäherung zu praktizieren, weil vor diesem Amerika-Gipfel jüngst eigentlich alle Staaten der Region, auch die konservativ regierten Staaten, gesagt haben: Obama, entweder gehst du zu Kuba und du verhandelst mit denen und redest mit denen und lädst sie zum Amerika-Gipfel ein, oder du kannst alleine zum Amerika-Gipfel fahren. Das war quasi eine Blockade, ein Boykott dieses Gipfels angekündigt. Selbst die EU übrigens war von dieser Entwicklung überrascht, was eben, wie gesagt, zeigt, dass sie eigentlich ein völlig, völlig abgehängt ist, was die Politik gegenüber Lateinamerika betrifft. Wichtig ist, die wirtschaftlichen Blöcke formieren sich neu, geopolitisch, international, global, und Lateinamerika spielt dabei eine führende Rolle. Es geht im Endeffekt im Fall dessen, was wir in Lateinamerika erleben, um den Kampf um Rohstoffe für die wirtschaftliche Entwicklung der Volkswirtschaften, und damit einhergehend sehen wir ein Drängen der Peripherie, von uns aus betrachtet, von den industriellen Zentren aus betrachtet, auf mehr Mitbestimmung. Das Bündnis mit den BRICS-Staaten habe ich erwähnt. Das ist deswegen wichtig, weil wenn wir uns diese Schwellenländer ansehen, Lateinamerika, Russland, China, dann sehen wir, dass Lateinamerika, und damit komme ich jetzt zum Ende, wir können in die Diskussion einsteigen, dass Lateinamerika in einen neu entstehenden Block eingebunden wird von Staaten, die erstmals in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg eine wirtschaftliche Dynamik für sich beanspruchen können und die gleichzeitig aber nicht von den USA militärisch besetzt sind. Und das ist die dramatische Entwicklung sozusagen dahinter, dass die USA weder im Fall von Russland noch im Fall von Brasilien noch im Fall von China eine militärische Präsenz haben, um hier intervenieren zu können. Und deswegen, denke ich, ist diese Bündnispolitik der Staaten des Südens und der Schwellenländer besonders wichtig, wird uns nach wie vor auch in der Zukunft beschäftigen. Vielen Dank.